Thekenphilosophen, der Talk. Der große WM-Rückblick mit Ralf Friedrichs und Thomas Wagner. Herzlich willkommen und schönen guten Tag bei den Thekenphilosophen, den WM-Thekenphilosophen, die sich heute einem ganz besonderen WM-Jahr widmen, nämlich der Weltmeisterschaft 1990. Und Thomas, mein lieber Freund Thomas Wagner, natürlich immer zu Gast hier bei uns, bei den WM-Thekenphilosophen. Du erinnerst dich bestimmt blendend daran, an diese Zeit.
Ja, das war eine geile WM, was ich gerade erfahren habe. Du hast uns tatsächlich überhaupt erst nach Italien geschossen.
Naja, es war eigentlich Thomas Hessler, aber wir sehen uns recht ähnlich. Ich weiß, wir werden immer miteinander verwechselt. Nur die Mutter kann uns auseinanderhalten. Nein, Scherz beiseite. Aber ich war im Stadion, als dieses Tor fiel, dieses berühmte Tor von Icke Hessler. Damals im Jungersdorfer Stadion, im alten Jungersdorfer Stadion noch. Also war ein schönes Erlebnis, muss man schon sagen. Und man darf ja nicht vergessen, ein paar Tage vorher ist die Mauer gefallen. Also das ist ja am 15. November 1989 war dieses Spiel. Und wie wir alle wissen, in der Nacht vom 9. auf den 10. November war noch was Magischeres als dieses Spiel passiert. Also kannst du dich auch noch gut an die Zeit erinnern?
Ja, klar kann ich mich gut an die Zeit erinnern. Jeder weiß ja auch irgendwie, wie er das so mitbekommen hat. Mauer gefallen oder sowas. Und war ja auch für die DDR-Nationalmannschaft, die tatsächlich Chancen hatten, sich zum zweiten Mal zu qualifizieren.
Da war es ganz eng. Ne?
Ja, ja, die saßen, glaube ich, irgendwo, die haben in Wien gespielt gegen Österreich. Und die saßen dann, haben die Bilder gesehen. Mhm. Und da müssen ja auch dann schon Spieleragenten irgendwie da gewesen sein.
Ich glaube, Rainer Kallmund war der Erste. Ne?
Genau, der sich als Fotograf getarnt hat, oder ja, als Fotografen Armada. Aber die haben ja dann 3-0 verloren, Toni Polster Dreierpack, glaube ich. Ja, ja. Und Entschuldigung. Und ich glaube, die konnten sich nicht so richtig drauf konzentrieren. Aber man muss zur Qualifikation sagen, wir waren in einer Gruppe mit den amtierenden Europameistern der Niederlande. Also was eine Qualifikationsgruppe. Ne? Damals war es echt noch schwierig und es stand ja wirklich auf Messerschneide.
Es stand wirklich spitz auf Knopf und dieses Spiel war unfassbar wichtig gegen Wales. Und ja, letzten Endes hat es den Ausschlag gegeben. Und es sah lange Zeit nicht danach aus. Die Waliser waren in Führung gegangen. Also das war ein unfassbar emotionales Spiel auch. Also das Stadion, damals das alte Stadion, wie gesagt, noch habe ich auch selten so erlebt. Klar, da ging es ja wirklich um alles oder nichts. Und wenn du jetzt mal bedenkst, wie knapp das am Ende war und was am Ende dabei rausgekommen ist, dann muss man schon sagen, hat dann dieser Abend dann letztendlich auch
Wahnsinn,
eine größere Bedeutung.
Analog zum letzten Weltmeister Argentinien, die sich, glaube ich, damals auch erst mit einem 2-2 in der Qualifikation gegen Peru überhaupt zum Turnier gerettet haben, wie wir. Und dann wirst du am Ende Weltmeister.
Ja, eigentlich war es ja sogar italienisch. Ne? Ich meine, Italiener machen das ja meistens in der Vorrunde. Ja. Also da werden wir ja 94 auch noch drauf zu sprechen kommen. Ich meine, da sind sie ja nicht Weltmeister geworden, aber wir wollen nicht so weit vorgreifen, aber es war ein geschichtlicher Abend seinerzeit in Köln und ja, werde ich wirklich auch nicht vergessen. Die Eintrittskarte liegt hier, die werde ich dann auf Facebook mal zeigen.
Übrigens als kleiner Spoiler kann man es wahrscheinlich sagen, am Ende mit unserem WM-Titel hatten wir ja dann 3+3 Finalteilnahmen. Zu dem Zeitpunkt und zum einzigen Mal war Deutschland die erfolgreichste Nation bei Fußball-Weltmeisterschaften, wenn man es als Art Medaillenspiegel machen würde.
Absolut korrekt.
Also heute würde man natürlich sagen, wenn man Punkte für Finalteilnahme und dritte Plätze geben würden, wären wir auch vor den Brasilianern. Aber die Brasilianer haben halt 5 jetzt und stehen deshalb eigentlich in der Historie einen Platz vor uns.
Ist so.
Und aber damals hatten die nur 3 und die Italiener auch nur 3.
Richtig. Also man muss das immer vom Moment aus betrachten. Und nach 1990 sah es wirklich sehr gut für den DFB aus, muss man klar sagen. Ist ja auch so nicht so schlecht, die Bilanz. Ne?
Definitiv.
Ja auch, ne? Also, aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Die Brasilianer haben ja dann, glaube ich, ganz groß aufgeholt oder nachgezogen. Wie auch immer, 1990, Italien. Ich meine, gibt es eigentlich ein schöneres Land, wo eine WM stattfinden kann? Wenige, oder?
Nee, also da hat ja wirklich gefühlt irgendwie so alles gepasst. Ne? Also, wie du sagst, ein Land mit totaler Begeisterung. Nur gutes Wetter. Ich kann mich eigentlich nur dran also wenn die Nachmittagsspiele immer bei strahlendem Sonnenschein und dann Gianna Nannini, diese WM-Hymne.
Ja,
also der Hammer. Wahnsinn, muss man ehrlich sagen. Und ja, man kann sich das immer schön reden, aber es war ja tatsächlich so. Ich glaube, die komplette Finalmannschaft hat ja, glaube ich, außer Klaus Augenthaler und Bodo Ilkner in Italien gespielt. Also es war ja irgendwie gefühlt ein Heimspiel.
Ja, Litti noch in Köln.
Ja, stimmt, genau.
Hessler ist gerade gewechselt, also wäre
genau,
dann...
Genau, gewechselt, genau. Also, Lothar hat alles organisiert, war praktisch der Hausherr, Bootstouren und Autos besorgt und so, hat mir das mal erzählt, dass er halt so gesagt hat, auch gerade so aus der Lehre von 86 von Argentinien, dass schon zwischen den Spielen was gemacht werden. Und das kann ich sagen, aus Zusammenarbeit mit ihm, Lothar Matthäus ist ein begnadeter Organisator. Also wenn der irgendwie sagt, ich mache da was, dann steht das aber alles tipptopp.
Ja, ja.
Und da hat er sich dann, glaube ich, auch ein bisschen auch in der Rolle gerne als Kapitän gefallen. Und ja, man hatte ja irgendwie das Gefühl, obwohl Italien noch nicht mal ein direktes Nachbarland ist von uns, es ist eigentlich so eine kleine Heim-WM. Ne?
Also ich sage immer so, es gibt so einen Spruch, den ich da immer wieder sage, es war eigentlich das erste, das wahre Sommermärchen.
Ja,
ne? Weil das auch, das schwappte ja auch hier rüber. Jetzt greift man schon ein bisschen vor, aber das ist ja halt die Stimmung, die halt sich das Land also auch hier schnell erfasst hatte. Jetzt haben wir ja eben schon diese Wiedervereinigung, die ja schon kurz bevorstand, angesprochen. Hier war ja sowieso schon so eine, ich sag mal, so eine Aufbruchsstimmung in dem ganzen Land. Das muss man ganz klar sagen. Das hat man überall gespürt, auch beruflich habe ich das damals in vielen Momenten gespürt. Aber das war im ganzen Land so. Und dann kam auch diese Weltmeisterschaft in diesem Zeitpunkt mit der ja, Aura, die sie regelrecht ausstrahlte. Und das passte wunderbar. Da sind ja auch unfassbar viele Deutsche über dem Brenner, wie im Lied. Also wir sind schon über dem Brenner. Also was da zum Beispiel auch im San Siro los war oder Giuseppe Meazza Stadion, das hast du ja, also das habe ich ja seitdem auch, glaube ich, auch gar nicht mehr so erlebt, dass eine Stimmung so auch von Deutschen so geprägt wurde und so positiv war.
Also ich muss auch sagen, wenn man das so selber sich betrachtet, welche Spiele haben dich fasziniert? Wir haben ja viele besprochen. Das war wirklich also das Spiel Deutschland gegen Holland war tatsächlich das Spiel der Nationalmannschaft, was mich am meisten so an den Rande eines stark erhöhten Blutdrucks gebracht hat.
Also bei mir war es schon so, dass etwas geplatzt ist. Also das war heftig, gerade gegen Holland.
Was ich interessant finde, weil du das gerade sagst, mit vielleicht so das erste wahre Sommermärchen. Ich war damals mit ein paar Jungs gerade nach dem Abi in Berlin. Und wir hatten das alle noch nie erlebt, dass so, ich glaube, wir haben das Spiel gegen England da gesehen, dass dann nach dem Spiel die Leute auf die Straße sind und so dieses, das, was man heute kennt, diese teilweise auch nach einem vorigen Sieg völlig übermotivierten Hubkonzerte oder sowas.
Ja.
Aber damals war es, das war so das erste Mal, dass man das hatte.
Ja.
Und das hat eine ganz neue, einer ganz neuen Stimmung Rechnung getragen.
Ja, irgendwie haben wir das dann irgendwann von den Italienern übernommen. Die haben das ja auf jeden Fall nach jedem Vorrunden
gemacht. Wahrscheinlich auch schon 34 oder so.
Ja, wahrscheinlich. Also Toto Schilacci hat sie natürlich dazu verleitet. Ne? Mhm. Das war ja der große Star, der so ein bisschen aus dem Nichts kam, aus dem Süden. Und der hat ja dann da für Ekstase gesorgt. Und ja, dann haben wir gedacht, okay, dann übernehmen wir das mal. Ne? Mhm. Also es fing ja auch schon super an. Vielleicht sollten wir mal so langsam Richtung Sport gehen.
Kommen wir mal zum Turnier.
Ja, zum eigentlichen Turnier. Und da können wir aber ruhig bei der DFB 11 bleiben. Ne? Also da, weil ich denke mal, dieses 4-1 gegen Jugoslawien, das war ja unfassbar wichtig, da schon so ein Start.
Ja, vor allem muss man ja im Nachhinein muss man ja auch sagen, wenn du dir alles anguckst, also Deutschland war ein völlig verdienter Weltmeister mit einer Armada an Weltklasse-Spielern. Aber wenn du ganz in die Tiefe gehst, hast du eigentlich nur zwei überragende Spiele gemacht. Das war das erste gegen Jugoslawien und das gegen die Niederlande.
Ja.
Gegen die Niederlande fällt zum Beispiel das letzte Tor aus dem Spiel heraus überhaupt. Und bei Jugoslawien war es ja tatsächlich so eine große Tragödie eigentlich auch um die jugoslawische Mannschaft, die ja eine Jahrhundertgeneration noch hatte mit den Spielern von Roter Stern.
Ja, das war super.
Die ja dann 92 als großer EM-Favorit drei Wochen vom Turnier rausgeholt worden. Die Nachrücker aus Dänemark haben das Turnier gewonnen. Und hier auch bis ins Viertelfinale gekommen sind, dann ganz unglücklich gegen Argentinien und den Elfer-Killer Goycochea gescheitert. Da hat man vorher gesagt, boah, das ist die Nagelprobe. Und das war halt so ein lauer Sommerabend in Mailand. Matthäus wahrscheinlich mit dem besten Länderspiel seiner Karriere.
Ja.
Und hast dann die Jugoslawen 4-1 abgefiedelt. Das war halt schon mal ein richtiges Statement. Ne?
Ja, das war mehr als nur ein Statement. Das war wirklich ein Fanal. Also das war wirklich der Beginn einer großartigen Reise. Das muss man einfach so sagen. Und die haben diese Welle auch dann mitgenommen.
Definitiv. Und das ja eigentlich auch dann, sagen wir mal so, im nächsten Spiel. Gut, das war so eine Regenschlacht gegen die Vereinigten Arabischen Emirate. Da musst du ja ganz klar sagen, das war ja kein Prüfstein. Gegen Kolumbien warst du dann schon durch. Das war eher so ein hingewirktes 1-1. Und dann kam das Spiel gegen die Niederlande. Aber wenn du heute im Rückblick so da drauf guckst, denkst du ja... Die sind in jedem Spiel durchmarschiert mit einer Gala-Vorstellung nach der anderen. Und aber das gegen Jugoslawien, das war tatsächlich eine absolute Gala-Vorstellung. Ja. Gegen, da darf man ja auch mal sagen, vielleicht für denjenigen, der hinhört, also nochmal aus der jugoslawischen Mannschaft. Ne? Du hattest da einen Safet Susic, einen Prosinecki, einen Katanec, Stojkovic, Savicevic, Gujovic, Ivica Osim, die Trainerlegende, war Trainer in einem Land, was ja auch schon am Zerfallen war, so 90, muss man ja auch ganz klar sagen. Ne? Also tolle Mannschaft.
War eine super Mannschaft. Also ich muss es leider wieder mal in Bezug zum FC bringen, sorry, aber wir hatten.
Echt überraschend.
Nein, das kommt jetzt völlig überraschend aus dem Nichts, aber nein, wir hatten ja kurz vorher dieses auch unvergessene Spiel des 1. FC Köln gegen Roter Stern. Und wir haben das ja dann 3-0 gewonnen, das Rückspiel, Hinspiel 2-0 verloren. Da waren genau diese Spieler, also fast alle von denen, die du gerade genannt hast, die haben ja fast alle bei Roter Stern gespielt. Und ganz ehrlich, da ging wirklich ein Stern auf. Die sind ja auch kurz danach.
Europapokal der Landesmeister.
Genau, haben sie den Europapokal der Landesmeister geholt, eben mit dieser Truppe, ehe dann die meisten dann irgendwo hingewandert sind, AC Mailand, sonst wohin, was damals auch die Größten waren. Also das war wirklich eine Riesentruppe und die dann 4-1 zu schlagen. Das kam ja auch, zumindest die ersten 20 Minuten haben die Deutschen sich schwer getan bis zum ersten Tor. Und dann sieht man mal auch, was so ein Tor ausmacht. Und
das war dann auch der pure Wille, dieses Tor, wo der über den ganzen Platz da mit diesem Flachschuss, das ist eigentlich ein Gemälde, das Tor.
Ja.
Und dann hattest du natürlich auch, dann haben Völler und Klinsmann getroffen. Also oft ist es ja so, Stürmer warten dann auch auf ein erstes Tor. Vor allen Dingen Klinsmann, der ja ein starkes Turnier mit dem überragenden Spiel gegen die Niederlande gemacht hat. Ne? Du hattest eigentlich schon relativ schnell deine Stammbesetzung gefunden. Der einzige, der in der Vorrunde nicht da war Kohler, weil er noch verletzt war. Mhm. Ne? Aber das war schon, also wenn du den Auftakt malen kannst, dann ist es der.
Ja, und wie gesagt, dann das 5-1 gegen die Emirate müssen wir jetzt, glaube ich, nicht groß besprechen. Das Einzige, was davon wirklich in Erinnerung bleibt, ist der unfassbare Regen und wie sie alle geflüchtet sind vor dem Regen.
Genau.
Also da gab es auch ein paar schöne Bilder, wie sie dann alle mehr oder weniger aus, also die ganze Ottwolle, so sagt man ja, ne, so abgehauen ist und sich vor dem Regen flüchten wollte.
Der Ottwollet.
Ja, genau, oder wie auch immer.
Ja,
ja, jedenfalls 5-1 gewonnen, muss man Haken dran machen. Das Spiel in Kolumbien hat aber dennoch noch ein paar, ja, brillante Szenen, weil es gab ja damals einen interessanten Torwart, den die Kolumbianer hatten, René Higuita.
Genau.
Der Ausflugstorwart.
Was ihm später zum Verhängnis geworden ist.
Ist ihm zum Verhängnis geworden, genau. Aber was war das für ein Typ für dich?
Ja, das war ja auch, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, man hatte ja wenig gesehen von solchen Leuten. Ne? Da gab es ja nicht, wo du heute bei YouTube das eingibst.
Ja.
Und wenn man es tatsächlich heute mal macht, und seine spektakulärste Parade ist ja die in einem Länderspiel in England.
Der Scorpion. Ne?
Genau. Wo er da irgendwie so ein Schuss aus 30 Metern, wo er wirklich aus dem Stand den mit dem Skorpion, also mit der Hacke als Torwart abwehrt, eigentlich eine unglaubliche Situation, hatte dann auch immer diese knalligen Shirts an und konnte ja selber auch einigermaßen kicken.
Ja.
Hat ja auch eine Menge Tore erzielt, Standards und Elfmeter.
Ja, der hatte was.
Ja, und die Kolumbianer hatten halt so eine Truppe mit Valderrama auch noch. Ne? Ja. Der konnte ein bisschen kicken, der konnte aber auch viel liegen. Der hatte auch so eine Wahnsinnsfrisur. Dann Rincon, Asprilla. Das war schon eine sehr interessante Mischung.
Also Valderrama hat ja wirklich dann also den Laienschauspieler gegeben, genau, im Duell. Ich glaube, da hat auch Hans Dorf noch mitgespielt in dem Spiel. Also
Hansi Flügler.
Hansi Flügler, ja, Entschuldigung. Genau. Irgendein Hansi.
Genau.
Wie auch immer, auf jeden Fall hat er genau in diesen Zweikämpfen auch öfter mal auf dem Boden gelegen, ist auch ein bisschen länger liegen geblieben und hat da ein bisschen Schau gemacht, hat sich mit der Trage vom Platz tragen lassen.
Genau.
Um dann eine halbe Minute später wieder putzmunter am Spielfeld dran zu stehen. Hatte schon was.
Eine der ersten ganz großen Diven des Weltfußballs.
Aber hallo, und dann noch mit dieser irren Frisur, also klar, der ist natürlich aufgefallen. Es hat ihm aber letztendlich dann am Ende nicht viel geholfen, oder zumindest sind die Kolumbianer nicht groß weitergekommen, eben durch dieses von dir angesprochene Tor, was sie kassiert haben, als dann Egita mal es einfach ein bisschen zu sehr übertrieben.
Genau, aber lass uns doch mal vielleicht irgendwie auch noch in die anderen Vorrundengruppen gucken. Ne? Wir hatten ja wieder 24 Mannschaften.
Bitte.
Genau, Gruppe A, du hast ihn eben schon angesprochen, Totus Gilaci, der kam ja wirklich wie aus dem Nichts. Man kann sich noch daran erinnern, das Eröffnungsspiel damals in Rom, der Italiener gegen, also nicht das WM-Eröffnungsspiel, aber ihr Eröffnungsspiel gegen Österreich. lange die Österreicher sich tapfer gewehrt und dann kam eben Skilacci mit diesem Tor. In der Gruppe die Tschechen.
Darf ich ganz kurz was sagen? Die Österreicher, da kann ich mich noch gut dran erinnern, haben im Vorfeld der WM alles gewonnen.
Alles.
Die haben also die
ganze Die hatten den Jahrhundertsturm, haben die Österreicher. Und es gab nicht wenige, die denen so die Rolle des Geheimfavoriten so ein bisschen gegeben haben.
Polster, Rodax.
Ganz genau. Nicht, der die hatten war, vorne Andreas Ogris, Toni Polster und Gerhard Rodax, der bei Atletico Madrid gespielt hat.
Ja.
Genau, Trainer war Hickersberger und hatten dazu aber auch noch mit Andreas Herzog, noch gute Leute, hinten Klaus Lindenberger im Tor. Also das war eine ordentliche Mannschaft und die haben, glaube ich, die Brasilianer im Vorfeld geschlagen.
Ja.
Die haben alles abgeräumt und galten eigentlich so ein Stück weit als Mitfavorit. Ja,
dann waren sie aber wahrscheinlich zu früh in Form, ne? Und dann ging es runter.
Ja, ich meine, du kannst 0-1 gegen Italien verlieren, aber dann haben sie noch gegen die Tschechen verloren und da war es eigentlich dann schon vor dem letzten Gruppenspiel. War dann eigentlich schon alles vorbei. Ja, wir haben schon festgestellt, die Österreicher und die WM, das ist nicht immer eine Erfolgsgeschichte gewesen.
Immer, also deswegen muss man wahrscheinlich auch immer Cordoba vorschieben, das haben wir ja auch schon in epischer Breite besprochen in unserem 78er-Beitrag, dass das vielleicht nicht immer nur gut war, dass sie das immer besprochen haben, aber wie gesagt, 90, deswegen erinnere ich mich dran, deswegen habe ich dich, sorry, eben unterbrochen.
Alles gut.
Weil die Ösis wirklich damals eine Top-Mannschaft
hatten. Ja, absolut. Und wie gesagt, absolut in der Rolle des Geheimfavoriten.
Ja, und die Italiener aber haben sich am Ende natürlich dann durchgesetzt.
Genau, dann Gruppe B, da hast du natürlich gedacht, okay, Argentinien als Weltmeister und die Sowjetunion als Vize-Europameister mit der großen Garde von Dynamo Kiew, wenn man das heute sagt, ne? Sowjetunion, Mannschaft von Dynamo Kiew. Klar. Und wie war es am Ende? Gruppensieger Kamerun vor Rumänien?
Ja, Kamerun, überhaupt. Ne? Ich meine, die haben das Eröffnungsspiel, da sollte man vielleicht auch noch ein paar Worte darüber verlieren.
Genau, damals in Mailand.
Ja, ne? Gegen Argentinien gewonnen. Das war ja schon so nach dem Motto, Mensch, wie geht denn diese WM los? Ne? Weil klar, immer noch war in den Köpfen vieler Leute, die Afrikaner, mein Gott. Ne? Und dann aber dann dieser Auftritt von Kamerun.
Mit dem Tor von Oman Biyik.
Oman Biyik, ja, genau. Also das so ein Kopfball so und der Torwart Pompidou sah da auch nicht so gut aus, kann ich mich noch gut dran erinnern. Also das war bemerkenswert und das war aber dann sozusagen der Beginn eines kleinen, ja, auch eines kleinen afrikanischen Sommermärchens.
Definitiv. Also
im Mittelpunkt ein gewisser Roger Millar.
Genau, der ja, glaube ich, nur auf Drängen des Staatschefs überhaupt den Weg in den Kader gefunden hat.
Wie alt war der damals? 38?
Ja, ja, genau, genau. Dann war der Cheftrainer, das war einer aus der Sowjetunion, Valery Nepomniachtchi.
Das hatte ich gar nicht mehr umschirmen.
Ja, weil oft war es ja so, dass gerade in Kamerun haben ja sehr viele Franzosen oder so trainiert, oft Europäer. Aber dann, dass jemand aus der praktisch aus dem Ostblock kam, das war relativ selten. Aber die hatten halt auch sonst ein paar ganz gute Kicker. Hier Oman Biyik zum Beispiel. Ne? Also es war halt nicht nur Miller. Und sie haben dieses Eröffnungsspiel 1-0 gewonnen. Damit hat Argentinien sein zweites Eröffnungsspiel als amtierender Weltmeister verloren, analog zur Niederlage gegen die Belgier, 8 Jahre vorher. Im zweiten Spiel hat sich dann Neri Pompidou, der Stammkeeper, das Schienbein gebrochen. Das war der Beginn der Wahnsinnsgeschichte um Goycochea. Aber die hatten eigentlich mit Oscar Ruggeri Weltmeister. Dann haben wir Basualdo, den wir aus der Bundesliga kennen, Buruchaga, Batista, Sensini. Also waren noch viele Weltmeister auch dabei.
Und natürlich unser aller Diego, ne?
Unser aller Diego, genau.
Der sich dann auch wieder in Form gebracht hat.
Genau, der zu dem Zeitpunkt aber natürlich schon auch gezeichnet vom Kokainmissbrauch war. Also da gibt es ja auch die Biografien, wo es dann hieß, der hat also sonntags in Neapel gespielt. Dann war der bis Mittwoch feiern. Am Donnerstag hat er regeneriert. Am Freitag war er am Laufband. Samstag hat er ein paar Vitaminshots bekommen und am Sonntag hat er wieder gespielt.
Ja. Ja, er war natürlich nicht mehr der Maradona von 1986.
Aber er hat sich für das Turnier nochmal in Form gebracht.
Er hat sich für das Turnier, er hat ja dann später, 94, werden wir auch nochmal über ihn reden, aber das ist dann nicht so toll geendet, aber das will nicht vorgreifen. Aber er hat natürlich immer noch in diesem Turnier einzelne Highlights setzen können.
Vor allen Dingen, da kommen wir nachher noch hin auf das Spiel gegen die Brasilianer im Achtelfinale.
Ja, aber hallo. Ja.
Also. Dann am Argentinien ist Dritter geworden, ist damit weitergekommen. Und weil es gab ja wieder diesen Modus mit den 4 besten Gruppendritten, dann gucken wir in die Gruppe C, große Überraschung, Costa Rica.
Ja, das war natürlich damals auch schon, also wie gesagt, der Aufstand der Kleinen, ne,
kann ganz man so genau sagen. Ne? Ganz genau.
Es gibt aber keine Kleinen mehr.
Nein, das hat uns Berti Vogts gelehrt.
Nee, das war Rudi Völler.
Echt?
Ich meine, das war Rudi. Nee, oder was? Die haben das beide gesagt.
Ja,
also,
klar.
Also bei Rudi Völler denke ich natürlich an diese Weißbier-Geschichte.
Ja, ja, klar. Aber ich glaube, der Erste, der es gesagt hat, war Berti Vogt.
Ja, ich glaube, der hat es auch schon gesagt. Ja.
Genau. Brasilien durchmarschiert, hat aber nicht mehr ganz so diesen Glanz versprüht, der Turniere 82, 86.
Nee, das nicht. Aber ja, immer noch gut, aber...
Genau, aber alle drei Spiele mit einem Torunterschied gewonnen. Costa Rica die beiden Europäer geschlagen und die Schotten, ja, da können wir mal wieder ein neues Kapitel aufschlagen. Ja. Das tragische Scheitern der Schotten. Verlieren gegen Costa Rica eigentlich unfassbar. Ja. Gewinnen dann gegen die Schweden, natürlich, die man ja vorher so ein bisschen. Ja. Und dann 10 Minuten vor Schluss durch ein Tor des Brasilianers Müller. Ja, auszuscheiden.
Das war wieder mal die Tragik.
Wie oft die Schotten noch gegen die Brasilianer gespielt haben, ne?
Bei Weltmeisterschaften. Also, ja, ja. Ich meine, wenn wir bedenken, die deutsche Mannschaft hat erst 2002 und dann im Finale das erste Mal auf Brasilien getroffen. Die Schotten hatten dieses Privileg dauernd.
Also, und da muss man sagen, bei den Schotten 74 wegen einem Tor, 78 wegen zwei Toren, 82 hätte ein Tor gegen dezimierte Urus gereicht. 82 war Vorrunde, hätte, glaube ich, auch, da ging es im Duell gegen die Russen auch um ein Tor, die UdSSR, und 86 hätten man die Urus, die dezimiert waren, ab der ersten Minute schlagen müssen.
Ja.
Fünftes Vorrundenhaus in Folge.
Ja, es soll einfach nicht sein für die Schotten.
Irgendwie nicht, ne?
Also das scheint ein Naturgesetz zu sein.
Genau, dann hat unsere deutsche Gruppe, haben wir schon besprochen, und dann hatten wir noch die Gruppe E, in der Spanien sich durchgesetzt hat,
ja,
die ja eigentlich auch immer so ein unerfülltes Versprechen zu der Zeit waren.
Also die Spanier, es gibt ja auch jüngere Hörer, die Spanier, die ja im Prinzip seit den 2000ern eigentlich zur absoluten Welt, eine Weltmacht sind, kann man sagen, im Fußball. Das war aber lange Zeit überhaupt nicht so. Ne? Und also die waren immer dabei.
Aber das,
so
selbst das Halbfinale war eine unüberwindbare Hürde.
Ja. Ne? Also sind wirklich ganz lange, und ganz lange war auch in dem Land der Fußball, da war einfach die Vereine, das war Real, das war Barca.
Weil dieses Land eben auch heute ja noch eigentlich sehr gespalten ist und so eine nationale spanische Identität ganz langsam reinkommt.
Ja, das ist ja auch immer wieder, stellt sich ja fest, das sind ja die Einzigen, die ihre Hymne nicht mehr mitsingen, aber das liegt daran, dass sie keinen Text haben.
Ja, ganz genau wollte ich gerade sagen, es gibt halt keinen Text. Ne?
Die haben halt nur einen Marsch.
Ne? Genau, eine Instrumentalversion. Ne?
Ja.
Ja, und in der Gruppe... gab es zum Beispiel Belgien-Uruguay, wo viele sagen, das war ein Topspiel, weil die US ganz gut dagegen gehalten haben, aber die Belgier mit Schiffo riesig aufgezogen haben,
ja,
die ja 86 immerhin WM Dritter waren.
Ja, und Schiffo ein genialer Fußballer gewesen. Ne? Also der war ja auch ultra jung, ist der schon groß rausgekommen.
Vierter, die hatten gegen die Franzosen.
Vierter sind sie geworden, genau. Aber sie waren auf jeden Fall
ein Spiel. Bevor uns hier jemand wieder korrigiert. Ne?
Ja, bevor wir wieder ein Buch rausgeben müssen.
Genau. Und die US haben sich erst gegen Südkorea in der Nachspielzeit durch ein Tor von Fonseca als einer der vier Gruppendritten dann auch qualifiziert. Und dann gab es noch die Gruppe F. Die haben ja auf Sardinien und Sizilien gespielt. Man hielt das für eine gute Idee, die Engländer einfach mal so auf die Insel zu verschiffen.
tatsächlich.
Insel passt. Ne? Ja, wegen der Hooligans. Ne?
Auch das, ja.
Und es ging ja das erste Mal, dass es in der WM-Geschichte gab, es einen Losentscheid. Es ging ja um die Plätze 32 in Irland und den Niederlanden.
Ja.
Deshalb haben wir ja überhaupt nur gegen die Niederlande gespielt.
Das ist ja auch der Hammer, dass wir auf die Niederlande, auf einen der vermeintlich Schwächeren treffen und dann die Niederlande kriegen.
Ganz genau, genau. Also du als Gruppenerster trafst du auf den Dritten und kriegst dann die Niederlande in der...
Wirst du eigentlich auch noch bestraft, ne, für deine eigentlich gute Vorrunde.
Ganz genau.
Aber gut, weil die Holländer natürlich, Niederlande, sich gegen Deutschland, egal wie schlecht sie vorher gespielt haben, und die haben vorher nicht gut gespielt.
Nee, die haben überhaupt nicht gut gespielt.
Und das war motivierend gegen Deutschland. Das war
der amtierende Europameister. Wir hatten sie in der Quali, waren die Niederlande vor uns. Hast du ja gerade eben ausgeführt. Wir sind ja nur so als bester Gruppenzweiter weitergekommen. Aber es hat schon nicht mehr gestimmt in der niederländischen Nationalmannschaft.
Das ist ja immer so ein bisschen ein Problem. Da gab es ja auch immer wieder Probleme zwischen den jeweiligen Ethnien, so will ich es einfach mal bezeichnen. Ja. Also dass da halt immer,
wie hat damals mal, es gibt mal bei der Europameisterschaft 96, glaube ich, ein Zitat von Edgar Davids, glaube ich, oder Clarence Seedorf, ich weiß nicht, wem es zugesprochen werden kann. Rhys Ridding hätte den Kopf nur im Arsch der... der anderen Fraktion drin gehabt.
Ja,
ne?
Das ist immer ein Problem bei den Holländern. Das und ihre manchmal auf dem Spielfeld gezeigte Arroganz.
Also
Ein Ding, was den Holländern immer im Weg gestanden hat, sonst wären sie wahrscheinlich schon mindestens zweimal Weltmeister geworden. Also 74 hätten sie gewinnen können. Und
genau, wobei man sagen muss, 90 war es, glaube ich, keine Arroganz, sondern 90 war es tatsächlich das, was dir eben auch passieren kann. Es stimmt irgendwie schon im Vorfeld nicht so ganz und du kommst von Beginn an überhaupt nicht in dieses Turnier rein.
Jetzt muss man natürlich auch mal über dieses Achtelfinale reden, weil die Holländer hätten ja alles, alles wieder gut machen können, so ähnlich wie die Italiener das nach ihren Vorrunden auch immer geschafft haben und dieses Spiel gewinnen müssen. Und dann wären sie eventuell, man muss darf ja nicht vergessen, die waren ja 2 Jahre vorher in prächtiger Art und Weise Europameister geworden. Und dann kam es halt zu diesem Irrsinnspiel. Jetzt, hast du es damals vor Ort gesehen? Oder?
Nee.
Auch am Fernsehen?
Ich habe es im Fernsehen gesehen. Wir haben es damals mit unserer A-Jugend in Andernach zusammen uns angeguckt. Und wie ich sage, das war ja so eine... man darf ja nicht nur sagen, die Deutschen hatten natürlich durch die Inter-Mailand-Fraktion fast ein Heimspiel. Aber da waren ja auch die 3 großen Stars von Milan. Ja. Rijkaard, Van Basten, Gullit. Also die Holländer hatten ja auch viele Fans da. Und ich kann mich so erinnern, wenn du allein in dieses Stadion geschaltet hast, das war wie so eine fiebrige, also Deutschland gegen Holland. Du hattest das Gefühl, wenn wir dieses Spiel gewinnen, dann werden wir eh Weltmeister. Ja,
also das war Derby-Feeling pur.
Ja, genau.
Also es war wie ein richtiges, aber so ein Derby, wo sowas von knistert, das kam wirklich über den Fernsehschirm rüber. Und ich meine, du bist ja auch Medienmensch und absoluter Profi, auch der damalige Reporter hat sich da doch ein bisschen anstecken
lassen. Herbert Fassbender. Ja, der wollte doch Herrn Lustau, den Schiedsrichter, zurück in die Pampa schicken zum Beispiel.
Ja,
ne?
ja. Wobei das auch noch nicht mal böse ist, der kam ja aus Argentinien.
Ja, klar, also, da gibt es ja die Pampa.
Ja, ne? Also von daher darf man ihm da eigentlich keinen
Recht. Also man muss ganz ehrlich sagen, dieses Spiel war halt vielleicht sogar eins der letzten großen Spiele zwischen Deutschland und den Niederlanden, was tatsächlich noch geprägt war, dass da eine Generation auch mitgespielt hat.
Ja.
Gerade auch auf der niederländischen Seite, die einfach die Deutschen, ich glaube, das kann man so sagen, ein Stück weit gehasst haben.
Das und haben die
beiden Protagonisten waren Hans van Breukelen und vor allen Dingen Ronald Koeman, der sich ja 2 Jahre vorher mit dem Trikot vom Olaf Thon den Allerwertesten abgeputzt hat. Also, ich habe das mal selber mitbekommen und fand das ganz krass, dass Ronald Koeman eine Pressekonferenz gegeben hat, ich glaube damals in Barcelona, total charmant geredet und so mit all den Journalisten und dann sollte noch ein Einzelinterview sein und er hat auf Englisch mit dem Kollegen parliert und dann sagt dann, ja, wo kommen Sie denn her? Ja, aus Deutschland. Und dann hat Koeman, der vorher der Schambolzen in Person war, hat einfach gesagt, ich gebe kein Interview. Ich muss dazu sagen, seine Großeltern sind von den Deutschen, glaube ich, ins Konzentrationslager im Krieg gebracht worden. Also ich will das jetzt hier alles gar nicht in die eine oder in die andere Richtung
ist mir schon klar.
Bewerten. Aber ich will es so sagen, man sollte sicherlich oder man kann sicherlich verstehen, dass es viele Ressentiments in den Niederlanden aufgrund des Krieges gegen die Deutschen gegeben hat.
Ja.
Ob man das in einer Art und Weise ausleben muss, wie das Koeman gemacht hat, ich glaube nicht. Aber das waren bei ihm halt, das waren halt bei ihm die Motive. Und die waren, muss man ehrlich sagen, die haben gedacht, okay, wir reißen uns alle zusammen für dieses eine Spiel. Wenn wir das gewinnen, wie du sagst, ist alles verziehen. Und die sind natürlich alle übers Ziel. Und dass Frank Rijkaard da diese Rotzattacke gemacht hat, der ja eigentlich ein Ausbund an Fairness auf dem Platz war. Das war ein ganz eleganter defensiver Mittelfeldspieler.
Also hätte ich von jedem anderen erwartet, so ungefähr, aber nicht von Frank Rijkaard, der ja wirklich ganz feiner Spieler war.
Also er war ja, muss man ja sagen, bei der Europameisterschaft 2 Jahre vorher ist ja Van Basten zum Spieler des Turniers gewählt worden, vor Ruud Rullit und vor Frank Rijkaard, der immer so bei den beiden anderen vielleicht ein bisschen abgefallen ist, aber der ein absoluter Weltklasse-Spieler war.
Das war überhaupt eine großartige Mannschaft und wie gesagt, sie haben aber nicht mehr dieses Niveau gehabt, aber in diesem Spiel waren sie ja lange Zeit auch etwas besser, muss man schon sagen.
Sie waren also mindestens auf Augenhöhe in dieser Anfangsphase, in der ersten Hälfte. Ne? Nachdem die Deutschen das 1-0 gemacht haben, also Völler und Rijkaard raus. Viele sagen ja, also Völler ist ein absoluter Weltklasse-Spieler, aber Rijkaard war für die Statik der Niederländer noch wichtiger. Wobei man natürlich sagen muss, wofür ist Völler überhaupt rausgeflogen. Also den habe ich ja eigentlich bewundert, wie der sich noch zurückgehalten hat eigentlich. Ja, ne?
Das war eigentlich ein Ding.
Ja, normalerweise hättest du dem ja richtig eine knallen müssen. Das ist ja das ist das Ekelhafteste, was es gibt am Fußballverein.
Ja, das mehrfach in deiner.
Genau, diese Rotzattacken, der ist ja völlig durchgedreht, Rijkaard. Obwohl die beiden sich ja glaubhafter versöhnt haben als Schumacher und Battiston.
Ja, aber auch später erst, im Kabinengang ging es ja wohl erst mal weiter.
Ganz genau, ja, Rudi, wer den kennt, der kann ja schon richtig aus der Hose springen. Also das glaube ich auch, dass das da richtig gescheppert hat im Kabinengang.
Wahrscheinlich ein Weißbier über den Kopf geschüttet.
Genau, und dann muss man wirklich sagen, es gibt ja Spiele, die werden einem zugeschrieben, weil was Besonderes passiert ist. Also was Jürgen Klinsmann in dem Spiel gespielt hat, das war unfassbar.
Also ich war auch nie der allergrößte Klinsmann-Freund, aber in dem Spiel habe ich ihn geliebt. Ja. Was der da abgerissen hat, das war schon Hammer und ja, gibt es überhaupt nichts anderes sozusagen, was eine Weltklasseleistung.
Ganz genau. Dann dieser Traumschlenzer von Bremen zum 2-0 und hinten raus gab es dann diesen Elfmeter. Kohler war das erste Mal wieder dabei, auch ein gewisses Risiko, hat gegen Van Basten gespielt. Ja. Das muss man ja auch sagen, Kohler hat ja gegen Van Basten oft nicht gut ausgesehen. Also das 88er-Ding geht schon auf seine...
Das geht auf seine Kappe, mit auf seine Kappe, aber letzten Endes in dem Spiel hat er sehr gut gespielt und es war auch für mich niemals ein Foul, aber es war ja am Ende auch nicht mehr entscheidend,
Gott
sei Dank. Weil
und
sonst hätte es Diskussionen gegeben.
Genau, und ich weiß noch genau, ich bin am nächsten Morgen wach geworden und es gab damals das erste Mal, dass die ARD immer so 15 Uhr hat sich Waldi Hartmann irgendwie aus dem deutschen WM-Quartier gemeldet und ich habe gedacht, okay, also die drei Spiele gewinnen wir jetzt und wir sind Weltmeister. So. Mhm. Das war auch so dieses, das ist jetzt meine Weltmeisterschaft. Jeder hat ja so ein Ding, das ist 90, hat man sich so gefühlt. Also mit dem Spiel war gefühlt das Ding und war durch. Gut, die Italiener haben gegen Uruguay gewonnen. Ich glaube, Baggio und Scilacci, die Iren haben sich in einem grotesk schlechten Fußballspiel gegen Rumänien im Elfmeterschießen durchgesetzt. Ja. Bei ihrer ersten WM-Teilnahme direkt im Viertelfinale. Jugoslawien durch Standards von Dragan Stojkovic, das war der Balkan-Maradona.
Jo, der war auch
gegen Spanien durchgesetzt. Ja. Und es gab halt dieses legendäre Spiel, auch Brasilien gegen Argentinien.
Ja, das war der Hammer.
Genau.
Also was haben die Brasilianer da an Torchancen?
Es war in Turin, unfassbar. Die waren also sowas von drückend überlegen. Und du hast es eben gesagt, ein unfassbar genialer Moment von Maradona, der bedrängt von 4-5 Leuten, so ein bisschen ähnlich zum WM-Finale 86, diesen überragenden Pass zu Caniggia. Das war der zweite Weltklasse-Spieler bei
der
Argentinien. Der war richtig gut.
Ja.
Und der macht den rein. Und wer weiß, also wenn wir gerade über Deutschland gegen die Niederlande gesprochen haben, wer weiß, wie groß... Die Abneigung, also fast auch der, ja, das geht fast schon teilweise in Richtung Hass zwischen Argentiniern und Brasilianern ist.
Ja.
Der weiß natürlich, was dieses Spiel bedeutet hat.
Ja.
Wirkt sich durch die Vorrunde und schlägt dann den Top-Favoriten. Damit war für die Argentinier eigentlich alles wieder im Lot.
Ja, ich habe das noch vor Augen, weil ich meine, ich mochte die Brasilianer halt immer noch, auch wenn sie vielleicht nicht mehr den ganz großen Zauber verbracht haben. Für mich war es eigentlich damals fast ihr bestes Spiel.
Ja, natürlich.
Also gerade gegen Argentinien, also haben sie wirklich ein super Spiel gemacht. Und dann aber die treffen, ich meine, ne, die treffen halt das Tor nicht. Ne? Und ja.
Naja, die hatten halt auch schon ein paar Spieler drin. Also es waren noch ein paar von der alten Generation dabei, aber auch schon welche, die 4 Jahre später dann Weltmeister, Claudio Taffarel zum Beispiel im Tor.
Ja.
Jorginho. Dunga, Waldo, Branco, Müller, der Mittelstürmer, der genannt wurde, nach Gerd Müller, Careca. Ja. Das war schon eine Riesentruppe, muss man ehrlich sagen.
Ja, und dann aber leider wieder Endstation und völlig überraschend Argentinien weiter. Also das war dann schon interessant. Dann kommen wir ja, sind wir schon im Viertelfinale? Oder
naja, wir sind noch, einen Blick wollte ich noch kurz darüber werfen, über was haben wir denn noch
Ja, wir hier? Wollen ruhig alle Spiele durchgehen. Ich wurde nämlich von ein paar Leuten auch angesprochen, Mensch, ihr macht das super, aber Mensch, geht doch mal auf die einzelnen Spiele nochmal ein.
Ja, aber man kann zumindest das Bemerkenswerte. England zum Beispiel in der 119. oder 120. gegen Belgien, David Platt, nach diesem Chip-Freistoß von Paul Gascoigne.
Ja, das habe ich noch vor Ohren, weil das habe ich im original englischen Kommentar, da habe ich gehört, wie der da ausgerastet ist, ne, dass sie dann das und David Blatt von Aston Villa damals, der das Ding dann gemacht hat, da so ein Volley da so ein halb so seitlich rein und das war ein tolles Tor.
Genau. So, und damit sind wir nämlich im Viertelfinale. Das können wir in einem Ding abhaken. Scilacci war wieder da.
Ja.
Der hat einen Fehler von Pat Bonner, dem legendären irischen Torwart, genutzt.
Ja. Also der hat den Ball so nach vorne abklatschen
lassen. Ganz genau, rannte selbst aus dem Tor raus.
Rannte fast aus dem Tor raus. Das sah echt total merkwürdig aus und Scilacci schießt ihn ins lange Eck. Also,
ganz genau. So, und dann finde ich, eins der bemerkenswertesten Spiele bei dieser Weltmeisterschaft war das Spiel zwischen Argentinien und Jugoslawien, weil die Jugoslawen hatten sich dann bis ins Viertelfinale vorgekämpft. Mhm. Es gab irgendwie, glaube ich, nach einer halben Stunde die rote Karte für Rifik Sabanacovic.
Oh, ein schöner Mann.
Ja, und die Argentinier haben es einfach nicht geschafft, gegen dezimierte Jugoslawen praktisch diesen Vorteil auszunutzen. Und es war dann natürlich es war schon ein kurioses Elfmeterschießen, denn auf Seiten der Argentinier hat Maradona eben verschossen gegen Ivković. Hm. Petro Trollio hat an den Pfosten geschossen, aber auf jugoslawischer Seite hat Stojković verschossen, also die beiden vermeintlich sichersten. Dann hat Brinović verschossen. Und Hasibegic hat verschossen, Faruk Hasibegic, später auch erfolgreicher Trainer. Und die sind halt gescheitert an Sergio Goycochea. Und das ist ja eigentlich die Geschichte.
Der war ein kleines Märchen auch für ihn persönlich, ne? Weil der war ja wirklich nur die Nummer 2.
Es war gar nicht klar, ob der überhaupt mit zur WM fährt. Dann war er irgendwie, hat er sich irgendwie, war er als Nummer 3, dann ist Ich glaube, Islas sollte die, hatte gedacht, er wäre die 1, der sollte die 2 sein, der ist dann zurückgetreten. Dann war Goycochea die 2, dann bricht sich Pompidou das Bein. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und dann steht er im Tor und wird halt zum Helden einer ganzen Nation.
Wobei ich, wenn ich das in der Erinnerung richtig habe, kann ich mich eigentlich nur daran entsinnen, dass er gut Elfmeter konnte.
Ne? Ja, aber so, er war aber auch insgesamt, er hatte schon eine ganz gute Präsenz, hat auch in Südamerika die Copa Libertadores gewonnen. Also das war kein schlechter Torwart. Ihn jetzt nur auf Elfmeter zu, das würde dem Ganzen auch nicht gerecht werden.
Aber die konnte halt besonders
gut. Die konnte besonders gut, genau. Und dann hatten wir noch, du hast es eben gesagt, Kamerun, die mit ihrem wilden Spielstil die Engländer total vor Probleme gestellt haben.
Das, wir haben doch alle da, das hat das Herz im Leibe gelacht, dieses Spiel zu verfolgen. England gegen Kamerun, ne, der alte gegen den neuen Fußball, haben auch viele
ganz genau.
Die Presse hat das immer getitelt. Ne, und, aber der alte Fußball hat sich am Ende...
Mit 2 Elfmetern von Gary Lineker, staubtrocken. Und man muss sagen, die Mannschaft Kameruns ist, glaube ich, so ein bisschen die unzähmbaren Löwen, sind so ein bisschen, glaube ich, fast Opfer ihrer eigenen Spielfreude geworden.
Ja, weil die waren so, glaube ich, ein bisschen zu übermüdet.
Ja, und taktisch auch etwas unbedarft, ne? Statt da mal die Führung, die haben ja geführt, statt das Ganze abzusichern irgendwie. Ne?
Eine Verlängerung, ne?
Genau.
Das noch, ging ja in die Verlängerung und dann, ja, dann, und ich weiß noch, Franz Beckenbauer erzählt das ja immer wieder, die hatten auch schon, also der nächste Gegner war klar, wird einer der beiden sein, England oder Kamerun. Und die haben sich alle so für Kamerun gefreut, die ganzen Spieler, die das dann abends geguckt haben. Und der Beckenbauer kam vorbei und sagt, mal, seid ihr eigentlich noch ganz...
Gegen die können wir ja nur verlieren.
Ja, gegen wen wollt ihr lieber spielen? Ja. Ne? So, und dann irgendwann meinte er, kam so ans Denken und meinte, doch lieber gegen die Engländer.
Ja, aber wir müssen natürlich erstmal über dieses Spiel, unser Spiel gegen die Tschechen sprechen.
Ja, das war natürlich ein... Also was
mit fliegenden Arztkopf.
Ja, was ist daran überhaupt noch in Erinnerung geblieben? Hauptsächlich der völlig wilde Kaiser. Ne?
Ja,
der tobende Kaiser, der es einfach nicht verstehen konnte, dass eine Mannschaft mit einem Mann mehr, weil Skuchavi war ja vom Platz.
Nee, nicht
Quatsch. Ich weiß genau, wie er heißt. Ich komme nicht drauf. Egal. Auf jeden Fall war ein Spieler des Gegners Tschechoslowakei vom Platz geflogen und daraufhin halt dann letzten Endes die deutsche Mannschaft in der Überzahl aber kaum was draus machen konnte. Also im Prinzip schlechter spielte als vorher. Und Thomas sucht, glaube ich, immer noch den Namen. Wer da vom Platz geflogen
ist. Ach so, ja, nee, ich habe jetzt tatsächlich gerade auf eine SMS reagieren wollen, aber ich gucke jetzt nochmal gerade danach.
Also.
Denn es war, ich bin mir fast sicher, dass es nicht der Kollege...
Moravcik muss es gewesen sein, ich bin fast sicher.
Also ich würde jetzt gerade auf ein M wetten, aber ich muss jetzt einfach drauf gucken.
Also lieber Hörer, ihr seht uns beide mal so kurzfristig oder hört uns in
einer... Kurzzeitig irritiert.
Ich bin sicher, dass es Lubomir Moravcik war, jetzt ohne...
Ist das stark, es geht ein Buch aus unserer eigenen Edition, geht an Ralf Friedrichs.
Oh, da freue ich mich drauf.
Lubomir Moravcik, ganz genau. Hat in der 17. Minute die rote Karte bekommen.
Von Schiedsrichter Helmut Kohl, jetzt kommt's noch. Österreichisch, also nicht unser Bundeskanzler oder Ex-Bundeskanzler, sondern der österreichische Schiedsrichter Helmut Kohl. Ja, also auf jeden Fall war das die nach diesem kleinen Hänger konnte man sich einigermaßen rausretten, war das dann letztendlich die Entscheidung, weil es ist ja wirklich nur dieser wilde Gefühlsausbruch vom Kaiser hängen geblieben.
Ganz genau.
Und vielleicht noch Lothar Matthäus Elfmeter.
Das genau, der war staubtrocken und in der Kabine müssen Erzkörper, Stollenschuhe, alles durch die Gegend geflogen sein. Also Franz hat getobt wie ein Irrer.
Ja, und zwar eigentlich auch verständlich, weil solche Spiele verlierst du auch gerne mal. Ich erinnere, oder ich sag mal, wir kommen ja noch drauf zu sprechen, auf die Weltmeisterschaften 94 und 98, wo man dann auch mehr oder weniger im Viertelfinale so ein bisschen, nicht hergeschenkt hat, aber zumindest hat man auf eine ziemlich doofe Art und Weise verloren. Wir werden das natürlich alles noch genau besprechen. Aber das hat man jetzt überstanden. Und damit hatte man auch sein einziges wirklich schlechtes Spiel, weil das war nicht gut.
Ne? Genau, genau.
Es wirkte auch wie ein Vorbereitungskick. Es war ein totaler Gegensatz
zum Holland-Spiel. Genau, weil Holland, das war unter Flutlicht, das war abends das war ein Sonntagnachmittagsspiel um 15 Uhr. Also das war ganz anders.
Ja, alles war anders und dementsprechend letztendlich aber Halbfinale und das gegen die Engländer, die, wie wir schon festgestellt haben, sich durchgesetzt haben gegen Kamerun. Ja, und das andere, die anderen Spiele, Italien hatten wir ja schon im Halbfinale.
Gegen
Argentinien.
Genau, also da müssen wir jetzt mal kurz drüber reden, weil Argentinien gegen Italien. Man hatte ja immer diesen ewigen Nord-Süd-Konflikt in Italien. Und es gibt viele, die im Nachhinein sagen, das Halbfinale für eine italienische Mannschaft, die laut Turnierplan immer in Rom gespielt hat, das nach Neapel zu vergeben, war im Vorfeld eigentlich schon ein großes Risiko, grundsätzlich, weil die Nationalmannschaft hat zwar viele wichtige Spiele in Neapel auch erfolgreich bestritten, aber der Süden gegen den Norden, das ist ja ein ewiges Thema in Italien. Und aber niemand hätte damit gerechnet, dass Argentinien irgendwie über den Weg als Gruppendritter dahin kommt. Und so hattest du natürlich dann das Ding zwischen Maradona, der neapolitanischen Ikone, gegen Italien. Und es war ja so, dass wirklich auch das Publikum irgendwie gespalten war und dass nachher sehr viele Neapolitaner einfach zu Maradona übergelaufen sind.
Ja, ja. Ne?
Und Walter Zenga, dieser schön geföhnte Keeper der Italiener, hat ja eigentlich gefühlt seinen allerersten Fehler im Turnier gemacht.
Ja.
Gegen Caniggia war es, glaube ich, auch.
Ich meine, es war Caniggia.
Ja,
es
war Caniggia. Und das war irgendwie, man hatte das Gefühl, es ist alles darauf ausgelegt, die haben 1-0 geführt. Und dann kommt dieser Fehler und dann ist Italien irgendwie so völlig außer, ja, wie soll man sagen, dieses orchestrierte, wir kommen ins Finale gegen die Deutschen, das wäre ja das für viele das Traumfinale gewesen.
Absolut, ja.
Das ist völlig, das ist völlig an denen vorbeigelaufen irgendwie. Also
ich hätte das gern gehabt, dieses Finale, muss ich ehrlich gestehen. Ne?
Ja.
Also das Italien gegen Deutschland im Finale und dann in Italien zu gewinnen, das wäre ein innerlicher Rosenmontagszug gewesen.
Ja, aber wie gesagt, dieses Spiel im völlig überladenen San Paolo natürlich, war irgendwie für die Italiener, sie sind durch Scilacci, oder durch wen sonst.
Wer denn sonst, hat auf uns keiner gespielt.
Einfach mal wieder in Führung gegangen. Caniggia hat dann den Treffer erzielt, nach diesem schweren Fehler von Zenga. Ja, und dann ging es ins Elfmeterschießen. Da hat Maradona dann getroffen. Da haben auch große Geschosse getroffen, die später für Italien nicht getroffen haben. Baresi und Baccio zum Beispiel.
Ja,
vier Jahre später werden wir dann nochmal drauf kommen. Roberto Donadoni, was für ein feiner Fußballer. Ne?
Ja, erstmal ein schöner Name und zweitens
genau.
Ein feiner Fußballer.
Scheitert an Goicoechea und Aldo Serena.
Ja.
Diese Bilder, wie die. Also aus italienischer Sicht hatte man das Gefühl, das konnte bis zu diesem Zeitpunkt, hat überhaupt sich niemand damit beschäftigt, dass man vor einem Finale ausscheiden könnte.
Ja.
Ja, und so sind die Argentinier irgendwie so mit einer Mischung aus verletztem Stolz und Glück und trotzdem individueller Klasse, haben die sich irgendwie in dieses Finale reingekämpft.
Also irgendwo einerseits so ein bisschen reingemogelt, auf der anderen Seite ein Finalteilnehmer ist da nie nur durch Glück reingekommen. Also da waren eben diese einzelnen Momente, die du angesprochen hast. Dafür war diese Mannschaft halt gut, aber, das muss man direkt dazu sagen, sie haben natürlich auch unfassbar viele Spieler dann im Finale nicht einsetzen können.
Ganz genau.
Unter anderem Caniggia.
Der gesperrt war.
Wir kommen ja gleich aufs Finale. Ja. Das hat auch dafür gesorgt, dass sie eigentlich chancenlos waren.
Also, ja, genau. Das muss man sagen. Und für Neapel, also irgendwie das neapolitanische Publikum wurde vom Rest von Italien praktisch dafür verdammt, dass sie ja nicht nur hinter ihrer Squadra gestanden haben, sondern dass ein großer Teil für Maradona war.
Ja.
Das hat sich ja dann im Finale in Rom vollkommen gedreht. Da wurden die Argentinier ja ausgepfiffen, gnadenlos. Ne?
Ja, klar, weil es in Rom war. Ne?
Und ja, war in Rom und dann ausgerechnet die Argentinier hatten Italiener rausgeschmissen. Da gibt es ja dann dieses Lippenlesen während der Nationalhymne.
Ja, ja, da hat er
ja. Maradona dann, die Hurensöhne und sowas.
Hijo de la puta
oder
sowas. Ja. Also es war ziemlich deutlich zu erkennen, was er gesagt hat. Und aber jetzt greifen wir schon vor, weil wir haben auch das andere Halbfinale Deutschland gegen England.
Genau, und da möchte ich als erstes mal sagen, man hat ja in Deutschland immer so ein bisschen so eine kindliche Freude, sich darüber kaputt zu lachen, dass die Engländer irgendwie bei großen Turnieren wenig erreichen. Das stimmt ja oft auch. Hier muss man aber fairerweise, und deshalb möchte ich das auch mal sagen, was für eine Riesenmannschaft die eigentlich hatten. Also Peter Shilton war zu seiner besten Zeit sicherlich ein Weltklasse-Torwart. Des Walker, Mark Wright, Terry Butcher, der blutüberströmt in Schweden, dieses weiße England-Trikot, das war ja voller Blut. Mhm. Und dann sein O-Ton mit diesem Turban, für eine WM-Teilnahme mit England tue ich alles.
Das sah schon sehr martialisch aus.
Ja, also das war eine Abwehr von internationaler Klasse. Dann hatten sie diesen schnellen, kleinen, wendigen Paul Parker auf der rechten Außenbahn, Chris Waddle, Paul Gascoigne, David Blatt und Stuart Pearce. Also da fällt mir nicht mehr viel anderes ein als Weltklasse. Also
Paul Gascoigne war, glaube ich, nie wieder so gut wie bei dieser WM. Ne?
Ja, 96
hat er sich auch noch mal hochgerappelt.
Genau.
Aber 90 ging sein Start.
Aber interessante These, die habe ich letztes Mal, glaube ich, von Didi Hamann gehört. Gascoigne bekommt ja in diesem Halbfinale die gelbe Karte beim Stande von 1-1 und weiß, dass er damit im Finale nicht dabei wäre.
Ja.
Und er heult, ganz England heult mit ihm, aber er tritt nicht zum Elfmeter dann an, obwohl er mit der sicherste Schütze war. Mhm. Und da sagt Hamann, Unterschied Ballack 2002, der weiß auch, dass er nicht spielt. Mhm. Und der schießt Deutschland gegen Südkorea aber ins Finale.
Ja.
Und das ist schon eine sehr interessante These, finde ich. Weil da hat Gascoigne sein eigenes Ding, ich kann das Finale nicht spielen. Vielleicht sogar, ich liebe Paul Gascoigne für das, was er fußballerisch konnte, vielleicht über das Wohl der ganzen Nationalmannschaft drüber gespielt.
Mag sein, aber gut, dass du es nochmal erwähnst. Wir werden ja 2002 natürlich auch auf diese Heldentat von Michael Ballack zu sprechen kommen, die ja vielleicht manchmal auch nicht so gewürdigt wird wie gerade von FC-Freunden. Aber nein, da gebe ich dir vollkommen recht. Da hat er wirklich das gezeigt, was ihr als in eurem anderen Podcast ja das zeigt.
Eier,
wir machen ruhig mal ein bisschen Schleichwerbung für die Kollegen.
Ja, genau.
Ja, aber wie auch immer, das Spiel an sich war, das war halt so ein typisches Deutschland-England-Spiel. Offene Feldschlacht, ne? So, es ging hin und her, wobei es jetzt nicht so, wie soll ich sagen, so technisch hochstehend war. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein ganz feines Fußballspiel war.
Ja, es war schon von der Intensität.
Intensiv war es.
Genau. Ich hatte übrigens noch vergessen, Peter Bierzli, das war der, der keine Zähne hatte, da vorne, der kleine Flügelflitze. Dann Gary Lineker, zu der Zeit einer der besten Stürmer der Welt, Sir Bobby Robson. So, jetzt hast du auch schon leichten Husten, ne?
Ja, da war was Trockenes, ja.
Ja, und dann muss man sagen, gab es, ich glaube, Buchwald war der eine und Wordle der andere, zwei Pfostenschüsse
in der Verlängerung.
Und wenn man auch das auf das Spiel drauf guckt, die Deutschen hatten so ein bisschen die Leichtigkeit vom Holland-Spiel verloren. Mhm. Ja, abgefälschter Freistoß von Bremer, der sich hinter Schilten reinsenkt.
Na, du hast ja schon gesagt, gegen das letzte Feldtor, das sollte so bleiben, fiel gegen Holland und es waren dann nur noch Standardtore.
Genau, also das war ein absolutes 50-50-Spiel, wo man nicht sagen kann, dass die Deutschen die bessere Mannschaft waren. Ja, und dann kam es zu unserer Paradedisziplin, Elfmeterschießen,
ja, und dann hat sich auch Bodo Hüttner tatsächlich mal erfolgreich anschießen lassen. Also der gute Bodo ist ja der Torwart vom 1. FC Köln gewesen seinerzeit, sicher ein sehr guter Torwart, aber er hatte wenig Gelegenheiten bei dieser WM sich auszuzeichnen.
Ja, aber er hat trotzdem eine gewisse Sicherheit ausgestrahlt.
Er hat da ein gutes Spiel gemacht, also jetzt nicht nur der Elfmeter.
Also ich bin jetzt auch kein Bodo Hüttner-Fan und finde auch zum Beispiel 94 hat er seine Aktien beim Ausscheiden gehabt, aber ich finde, der hat eine gute Ausstrahlung gehabt bei dieser WM. Er hat später auch die Champions League gewonnen, also eine große Karriere. Interessant finde ich übrigens unsere Elfmeterschützen. Also es ging ja los. Lineker 1-0, Bremer, klar, war der sicherste. Bierzle 2-1, Matthäus 2-2, Plett 3-2. Dann Kalle Riedle, der in diesem Spiel, der durfte, jetzt muss ich nochmal gerade reingucken, damit ich jetzt keinen Mist erzähle. Rudi Völler durfte ja wieder, weil der wurde ja nur für ein Spiel gesperrt.
Aber der hat sich
früh verletzt. Genau. Und Kalle Riedle kam in der 38. Minute rein, muss man ja auch mal sagen. Also du hast vorne Klinsmann und Völler, dann sitzt halt ein Weltklasse-Stürmer wie Riedle, der immer in Dortmund zum Champions-League-Sieger und EM-Torschützenkönig zwei Jahre später war, der saß auf der Bank die meiste Zeit. Ne?
Ja.
Und der schießt seinen echt ganz souverän rein. Und dann kommt Stuart Pearce halt.
Stuart Pearce. Also er ist ja so, er hat ja generell lange damit zu kämpfen gehabt. Er hat ja dann irgendwann auch mal einen Elfmeter verwandelt.
Der hat ja 96, haben die Engländer ja bei der EM gegen Spanien ihr Viertelfinale im Elfmeterschießen gewonnen. Und dieser irre Blick, nachdem Stuart Pearce seinen Elfer reingeschossen hat, also du musst ja dann auch erstmal wieder hingehen bei so einem Spiel. Und wie er dann in die Kamera schreit, give me the Germans. Ja. Er wollte die Deutschen haben. Ne? Also das sind schon...
Ja, das waren schon interessante Momente. Aber in dem Moment hat er es halt nicht getroffen. Und letztendlich dann Bodo der Held.
Ja, und dann... Also Bodo wurde in dem Fall echt angeschossen, das muss man sagen. Es gibt ja so Elfmeter, da sagst du, der hat sich wenigstens gut bewegt. Also der fiel einfach zur Seite und der hat das Schienbein getroffen. Und dann, ich bin kein großer Freund seiner Analysen im Fernsehen, weil ich finde, er redet mir immer ein bisschen zu geschwurbelt und hochgestellt.
Ja.
Aber Olaf Thon in seinem, glaube ich, einzigen WM-Auftritt, der hat ja in der Startformation gestanden.
Ja, klar, für den Barski, glaube ich.
Und wie souverän der den reingemacht hat. Also Hut ab, und dann kam Chris Waddle und... Das war so einer der Kategorie Uli Hoeneß im EM-Finale 76.
Ja, ich glaube, der Ball hat sich in der Umkreisbahn jetzt neben dem von Uli Hoeneß eingereiht. Ne?
Genau.
Die umkreisen jetzt diesen Planeten.
Weißt du eigentlich, wer der fünfte deutsche Schütze gewesen wäre?
Ich hatte es mal auf dem Schirm, aber jetzt
fand Moment. Fand ich sehr interessant, weil man hätte ja jetzt sicher bei denen, die da gespielt haben, hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, na gut, ein Thomas Hessler, der war ja gar nicht mehr drin, weil Reuter ja... weil der wurde ausgewechselt für Reuter. Es wäre tatsächlich Thomas Berthold gewesen.
Och, Ja, das hätte ich jetzt nicht
glauben. Nee, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe da mal nachgefragt und Lothar hat gesagt, Berthold wäre der Fünfte gewesen. Ist jetzt nicht, also Berthold war jetzt ja kein reiner Verteidiger, sondern der hatte ja durchaus auch fußballerische Fähigkeiten, gerade in seiner Anfangsphase. Ja. Und ich glaube, was man schon sagen kann, der hatte ja auch einen gewissen Hang fast zur Arroganz, also ich glaube, eine Menge Selbstvertrauen, aber die Eier hätte ich ihm schon zugetraut,
da hinzugehen. Das hätte ich ihm auch zugetraut. Ja. Also ich weiß nur, ich habe nur gesehen, dass der Franz, das kommt mir an der Kamera ja damals, die Führung, ja. Kameraführung war klasse. Auf jeden Fall konnte man gut sehen, wie der Franz hier alle gefragt hat und wie Stefan Reuter da so den Kopf schüttelt.
Der aber dann trotzdem 96 hat er ja geschossen.
96 hat er geschossen, ja. Aber in dem Moment hat er sich nicht sicher gefühlt.
Und das ist übrigens für mich fast der schwerste Elfmeter, 96, der von Stefan Kunz als letzter.
Ja.
Der, also 5 Engländer hatten getroffen, 4 Deutsche, du musst ihn dann treffen, um überhaupt in die Verlängerung dann reinzukommen. Ja. Also solche Nervenspiele gibt es ja, wenn du als Fünfter da bist.
Ja, ne? Ja, klar. Der Fünfte, das ist dann schon wichtig, dass das jemand ist, der das kann.
Genau.
Und deswegen, Thomas Berthold, interessante Info,
ja, wusste
ich noch nicht. Jetzt hat er wieder was Neues gelernt.
Sehr schön.
Ja, aber dann stand Deutschland im Finale.
Genau. Spiel um Platz 3 können wir schnell abhaken. Die Italiener haben es irgendwie, haben sich dann nochmal reingehangen. Scilacci hat getroffen.
Ach nee. Mit Gut, Fall, dass der auch mal trifft.
Mit Baggio im Gegentreffer von David Blatt. Aber es war das erste Mal, dass die Engländer überhaupt seit 66 unter den letzten 4 waren.
Ja.
Und ich muss sagen, eine große Mannschaft, die da unglücklich ausgeschieden ist gegen uns.
Ja, ohne Zweifel. Und, aber trotzdem möchte ich mal noch ein, zwei Worte über Toto Scilacci verlieren. Du hast ja eben gesagt, der kam im Prinzip aus der kalten Küche. Keiner wusste genau, wo er herkam und dann auf einmal kommt er groß raus, wechselt dann auch nach der WM, glaube ich, zu Juventus. Ne?
Oder,
ja, auf jeden Fall.
Inter hat er auch noch in seiner Vita stehen gehabt.
Aber es ist keine große Karriere daraus geworden.
Nee, ne? Das war wirklich ein so richtiges One-Hit-Wonder. Ne? Also er hat mit 6 Treffern hat er den goldenen Schuh als WM-Torschützenkönig gewonnen. Er war übrigens schon 90, er war schon bei Juve, ja. Da hat es aber irgendwie gar nicht so richtig funktioniert, außer ein paar vereinzelten Dingern. Und ich habe mal seine Stats rausgeschrieben. Also der hat bei Juventus in 90 Spielen 26 Tore gemacht. Das ist jetzt nichts, wo du einen erschrecken muss. Gerade wenn du bei Juve spielst.
Die ja, nun, ne? Als Mittelstürmer. Das
Inter Mailand,
ja.
30 Spiele, 11 Tore.
Ja, das war's dann. Ja,
so. Dann. Und der hat 16 Länderspiele für Italien, 7 Tore und 6 davon bei dieser WM.
Ja,
also das ist wirklich Wahnsinn, muss man
aber sagen. Aber das ist ein italienischer Sommer, ne, den er nie vergessen wird.
Ganz genau. Ja, und ich meine, er hat den UEFA-Pokal mit Juve und mit Inter gewonnen. Er war WM-Torschützenkönig, also da habe ich auch schon von schlechteren Karrieren gehört.
Ohne Zweifel. Sagen, also, ne? Ja, es ist halt nur, wenn er so bei einer WM hochstartet, dann denkst du am Ende, es wird vielleicht doch mehr. Ich sehe gerade, dass die Zeit ein bisschen drängt und dass wir vielleicht doch jetzt das Finale besprechen sollten. Eigentlich gibt es da gar nicht so viel zu erzählen. Es war ein Spiel, wo von vornherein eigentlich klar war, dass die deutsche Mannschaft ganz anders als 86, weil es ja die gleiche Paarung wieder war.
Das gab es auch übrigens das erste Mal. Also wir hatten im Halbfinale übrigens auch die Situation, dass wir 4 Titelträger drin hatten, also 4, die schon mal Weltmeister waren.
Mhm.
Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das gab es vorher 70. Und ja, man hatte einfach das Gefühl, die Argentinier waren am Ende ihrer mentalen und körperlichen Kraft.
Ja.
Und Deutschland war eigentlich nach Rom gekommen, um sich diesen Pokal abzuholen, der aber eigentlich durch die Spiele gegen die Holländer und die Engländer eigentlich gerechtfertigt war.
Ja. So. Ja gut, sie waren ja in dem Spiel auch die bessere Mannschaft, das schon, aber es war ja halt kein großes Finale.
Nein.
Es war, sie hatten ihre Chancen, sie haben sie nicht genutzt. Es hat dann wirklich eines mehr oder weniger billigen Elfmeters, hat man dann doch gebraucht, oder war es für dich einer?
Nein, es gab ja zuvor die Szene an Augenthaler, das war ein glasklarer Elfmeter. Meter, den er nicht gepfiffen hat. Ein brasilianischer Schiedsrichter, darüber haben sich die Argentinier natürlich beschwert.
Naja,
muss man auch sagen, kann man sicherlich glücklichere Ansetzungen auch finden von Seiten der FIFA.
Kann man, ja.
Genau, ja, und Rudi, muss man sagen, halb zog er ihn, halb sang er hin. Das ist sicherlich kein Elfmeter, den du geben musst.
Also du kannst dich ja noch an unsere Aufnahme von 1974, also vor 16 Jahren erinnern. Also da hast du ja gesagt, Hölzenbein, das wäre definitiv kein Foul gewesen. Also da war das Foul gegen Hölzenbein ja schon fast ein Attentat.
Nein, ich habe bei Hölzenbein nicht gesagt, definitiv nichts, aber ich sage, der hat also wirklich nichts anderes im Sinn, als den zu ziehen. Aber da hast du ja auch richtig gesagt, der holländische Verteidiger geht halt auch relativ ungeschickt oder sehr mit viel Risiko rein. Also, ich sag's mal so, das Ding an Völler ist eigentlich kein Elfmeter. Das ist ein handelsüblicher Zweikampf im Strafraum.
Ja, aber dann musst du aber auch die Eier haben, diesen Elfmeter zu verwandeln. Und dann musst du aber auch die Eier haben, da finde ich bei Lothar, was manche heute immer noch ankreiden, finde ich es genau andersrum richtig zu sagen, ich fühle mich nicht sicher.
Das finde ich auch absolut, da bin ich absolut Team Friedrichs. Es gibt ja immer wieder so welche, die sagen, naja, Lothar hat sich damals 7 Minuten vor Ende gegen Man United in der Mutter aller Niederlagen auswechseln lassen, der Oberschenkel hat zugemacht und sowas.
Ja.
Es gab ja übrigens, das muss man ja auch mal sagen, wenn man heutzutage Fußballer bewertet, Matthäus Weltfußballer, Weltmeister und sowas, während seiner Karriere gab es ja immer die Diskussion, kann der große Spiele?
Ja.
Ne, selbst vor allem Lothar Matthäus hat das nicht halt gemacht. Gab es übrigens über den jüngsten Spieler dieses WM-Kaders, über Andi Möller. Der ist auch immer, der kann keine großen Spiele. Wenn man sich mal das Champions-League-Finale Dortmund gegen Juve anguckt, wie stark der gespielt hat, dann möchte ich das gerne mal auf die Waagschale werfen. Aber in dem Falle bin ich vollkommen bei dir. Er hatte das so eindrucksvoll erklärt. Es gab 88 im Vorfeld der Europameisterschaft ein Vorbereitungsturnier in Berlin. Und es gab auch dann in diesem Zuge gab es ein Weltauswahlspiel, ich glaube kurz davor oder danach, und irgendwie hatte Lothar seine Schuhe im Flieger, die sind nicht mitgekommen. Und Maradona hatte dieselbe Größe und hat Lothar seine Schuhe geliehen.
Oh.
Und hat aber eine ganz besondere Schnürtechnik. Also der gelernte Raumausstatter aus Herzogenaurach, also Lothar Matthäus ist ja der ordentlichste Mensch, den ich kenne. Also wenn wir früher bei uns im Skybus saßen, dann war das Joghurt stand genau wieder so, wie es vorher da war. Okay. Der hat teilweise seinen Kühlschrank, hat er ja mal erzählt, hat er reingekauft, hat er genau angeordnet, wo was zu stehen hat.
Hatte ich die Viererkette an Joghurt, steht dann
ganz genau
so, wie sie stehen soll.
Ganz genau, davor der Obstkorb oder sowas. Und Maradona hatte eine andere Schnürtechnik. Der hat nicht immer über Kreuz geschnürt, sondern der hat über Kreuz, eins hoch, wieder über Kreuz.
Ja.
Und Matthäus hat das gelassen. Und dieser Schuh hatte natürlich dann ein gewisses Alter. Und er ist ihm tatsächlich in der ersten Hälfte des Finales ist ihm die Sohle gebrochen.
Ja.
Und er musste in der Halbzeit seine Schuhe wechseln. Also das bestätigen auch andere aus der Mannschaft. Das ist keine mehr. Und er hat gesagt, er hatte einfach nicht das Gefühl, weil er mit diesem Schuh 2 Jahre vorher gespielt hatte, hatte er das im Neuen nicht.
Ja, kann ich verstehen.
Und da muss ich wirklich sagen, wenn ich dann einen Elfmeterschütze wie Andi Prima habe, der ja anscheinend überhaupt keine Nerven kennt und der Elfmeter mit links und rechts mit traumwandlerischer Sicherheit steht, da kann ich überhaupt nichts Schlechtes daran finden. Das finde ich eher sogar für die Mannschaft von Lothar einfach eine gute Sache, den Elfmeter abzugeben.
Ich finde das auch im Nachhinein auch bemerkenswert, weil es wird ja schon teilweise gejubelt bei Elfmetervergabe und dann musst du dann fast 2, 3 Minuten, 4 Minuten bald aushalten.
Ja, weil die Argentinier haben ja einen Zinnober veranstaltet.
Ja.
Es hat ja, glaube ich, 3 oder 4 Minuten gedauert und dann hast du gegenüber den Typen stehen, der, glaube ich, während dieses WM-Turniers eine Quote von nahezu über 50% hatte bei Elfmetern. Und das, muss ich sagen, ist ein genialer Kommentar von Gerd Rubenbauer, dem Finalkommentator. Goycochea, er wusste, wie hat er es gesagt?
Er wusste alles, aber halten
konnte er nicht. Er hatte die Ecke, er wusste alles, nur halten konnte er ihn nicht. Weil das ist der perfekte Elfmeter.
Ja.
Den kann kein Torhüter der Welt halten.
Ja, der war wirklich perfekt.
Also es gibt ja 2 Arten, wie du einen Elfmeter schießen kannst, dass er perfekt ist.
Ja.
Das ist, wenn du ihn direkt oben unter das Dach praktisch in den Winkel schaffst, weil da kommt der Torwart dann nicht ran. Das ist aber natürlich ein unfassbares Risiko, weil der kann die auch abrutschen. Oder einfach zu sagen, egal wo der hinspringt, ich schieße den so nah neben dem Pfosten mit einer gewissen Schärfe, dann kann der den nicht kriegen. Und das ist der Elfmeter von Andreas Breme.
Ja, also das muss man wirklich sagen. Das nimmt man immer so als selbstverständlich hin. Weil, wie ich eben schon sagte, du hast 3, 4 Minuten lang Zeit, darüber nachzudenken.
Dass die auch gerade 2,5 Milliarden auf den Fuß gucken.
Ja, oder so was, ungefähr. Ne? Und dass hier von diesem Schuss alles abhängt. Ne? Und das, also das musst du erstmal bringen. Ne?
Also dann den Elfmeter. Das Einzige, was man vielleicht sagen kann, ist, Entschuldigung, in Frosch, dass der Druck dadurch, die Deutschen waren ja schon in Überzahl. Ich glaube, da gab es die rote Karte, gab es irgendwie im Zuge. Es gab ja 2 rote Karten.
Zwei.
Genau, für die Argentinier.
Monzon.
Ganz genau.
Monzon.
Ganz genau. Das jetzt wahrscheinlich auch nichts, selbst wenn du den Elfmeter verschossen hättest, gab es noch Zeit, das Ganze aufzuholen. Aber ob du das jetzt so denkst, ja, stimmt, aber Monzon war schon runtergestellt und De Zotti hat sich dann im Nachgang auch noch die rote abgeholt. Naja, aber jedenfalls Andi Prime, der ist ja wirklich auch so cool eigentlich immer gewesen, wie er da um Platz gespielt hat.
Ja, und dann brauchen wir in den letzten Minuten nicht mehr viel reden, dann hat man es runtergespielt.
Ja, naja, eins kann man noch erzählen, Frank Miller hat mir mal erzählt, er war ja auch im Kader, hat aber nicht gespielt. Dann hat zu mir gesagt, also ganz ehrlich, ich fühle mich nicht richtig als Weltmeister. Keine Minute gespielt beim Turnier, das gibt es doch eigentlich gar nicht.
Ja.
Und Franz hat einen Wechsel vorgenommen. Reuter kam für Berthold. Mhm. Und er hatte ja noch einen zweiten Wechsel. Und Franz hat auch immer Frank Mill zum Beispiel öffentlich gelobt, dass der dafür zuständig gewesen wäre, die Ersatzspieler bei Laune zu halten.
Ja.
Und Mill hat gesagt, ich habe mich die ganze Zeit vor ihm warm gemacht. Der muss mich doch jetzt hier einwechseln. Und er hat analog zu Schön 74, aber da war es ja viel enger, der hat nicht gewechselt.
Ja, er hätte natürlich da noch einen taktischen Wechsel.
Das ist ja auch eine gewisse tragische Geschichte, muss man sagen, um Kevin Großkreuz 2014, wir werden irgendwann dazu kommen, der ja schon an der Außenlinie stand, für Schweinsteiger reinzukommen, für die letzten 5 Minuten und nicht, ne?
Also ich weigert sich der Schwein hier ausgewechselt.
Ja, aber ich meine, es ist halt schon ein Unterschied, ob du bei einem Turnier oder in einem Finale spielst und selbst wenn es nur ein paar Minuten sind.
Hauptsache, du hast auf dem Platz gestanden.
Genau.
Also naja, also das hat dann leider nicht für ihn geklappt. Mhm. Und ja, die Deutschen sind auch so Weltmeister geworden. Riesenjubel. Und ich werde diese Bilder natürlich auch nie vergessen, wie dieses Flugzeug da an dem Vollmond vorbeiflog. Und dann dieser Jubel im Stadion, was da los war.
Und Franz, Gedanken verloren, alleine über den Platz.
Ja, und ganz Köln, weil wir zeichnen ja hier in der Nähe von Köln auf, am Steinauto, auf dem Ringen. Also es war.
Und der schöne Satz, über den sich Berti Fuchs gefragt hat. Ja, also gut, wenn wir jetzt noch die DDR-Spieler dabei haben, sind wir über Jahre unschlagbar. Also
das war sehr nett von Franz. Das war doch in der Siegesnacht.
Ja.
Also dann legt er eben dann praktisch, ich meine, er hat ja eh schon zu kämpfen gegen diesen Überfranz. Und dann kriegt er dann von seinem Vorgänger das noch in die Wiege gelegt. Danke.
Ja. Und eins vielleicht noch zum Schluss, ein kleiner Gedanke. Es ist ja schon erstaunlich, wie wenige dieser Weltmeister, und das war ja wirklich eine Fußballer-Heldengeneration, eigentlich dann später im Fußball Fuß gefasst haben. Ne? Also als Trainer ist ja eigentlich keiner, hat ja keiner reüssiert.
Nee. Ja? Keiner wirklich. Und
auch der eine oder andere wirklich.
Rudi Völler könnte man noch.
Ja, Rudi könnte man.
Funktionär.
Zumindest als Funktionär, genau.
Und Trainer war er ja auch noch. Und,
ja, genau, genau. Da hat er immerhin 2002 uns ins Finale gebracht. Das darf man nicht vergessen.
Ja.
Aber stimmt, also irgendwie so hatte man das Gefühl, sie haben irgendwie alle danach irgendwie nicht so viel aus ihrer Karriere gemacht wie während der Karriere.
Also man könnte noch Stefan Reuter erwähnen, der auf seine Art in Augsburg auch recht.
Genau, einen sehr sympathischen Verein, aber,
ja.
aber muss man schon sagen, ja, da hast du recht.
Aber letztendlich ist die Leistung da.
Ja, absolut, darf man nicht vergessen.
Ja, ne? Aber dann hört es aber auch schon auf.
Genau.
Dann musst du überlegen und dann fällt dir eigentlich kein Großer mehr ein. Augenthaler hat es versucht, hat nicht richtig geklappt.
Also
da muss man schon sagen,
aber,
diese Generation
hat. Aber die rauschende Siegesfeier muss Wahnsinn gewesen sein.
Ja, da hast du bestimmt auch manche Insider-Infos gehört, oder?
Ja, aber ist auch interessant, wenn du dann die Bilder teilweise siehst von abends. Ich habe so mal Ausschnitte von dem Film gesehen. Auch die jeweiligen Ehefrauen, ich glaube, von denen ist kaum noch einer verheiratet mit der Frau, mit der er damals da war.
Ja.
Also das will ich überhaupt nicht null bewerten. Das ist halt heute oft so. Aber das ist schon Wahnsinn, wenn du dir dann teilweise die Bilder anguckst, wie sich im privaten und beruflichen Umfeld dann vieles auch geändert hat bei diesen Spielern. Aber eins ist mir dann positiv in Erinnerung geblieben. Die Mannschaft ist ja nach Frankfurt geflogen. Dieser Ausflug auf den Römer, den es ja immer gab, dieses Fahnenmeer.
Ja.
Und ein sichtlich angeheiterter Andi Brehme, der auch im Flieger einfach direkt wieder den Kater bekämpft haben muss.
Jo.
Das finde ich überragend.
Mit Konterbier und
sonstigen
Alkoholiker. Auf jeden Fall, die waren alle gut drauf. Das ganze Land war gut drauf. Ja. Also es war einfach Wahnsinn.
Wunderbar.
Und, ja, das war. Ich meine, es war eine besondere WM. Das ist auch der Grund, warum wir heute ein bisschen überzogen haben. Normalerweise wollen wir es auf 45 Minuten begrenzen. Aber ich glaube, es war eine der schönsten Weltmeisterschaften aus deutscher Sicht. Und vielleicht auch überhaupt, weil.
Und ich möchte, dass du im Schnitt, wenn du es gleich machst, dass du am Ende noch Gianna Nannini anlaufen lässt.
Ach du lieber Gott, ja, das werden wir im Schnitt sicher hinkriegen. Not the Magic here, also das ist eines der schönsten, wenn nicht das schönste.
Das schönste,
WM
definitiv.
Überhaupt. Und damit machen wir für heute Schluss, Thomas.
Genau,
ich kriege gerade eine Gänsehaut, wenn ich an das Lied nur denke. Und wir feiern jetzt mal ein bisschen die Weltmeisterschaft, okay?
Genau,
bis alles dann. Klar. Bis zum nächsten Mal, macht es gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Der große WM-Rückblick mit Ralf Friedrichs und Thomas Wagner. Demnächst wieder auf allen Kanälen.